Liebe Zuhörer unseres Radios, es ging dem Papst bei seiner Betrachtung zum Prozess Jesu darzulegen, dass der Herr eine Verkündigung praktiziert hat, welche eine Lösung des Religiösen aus dem Politischen vollzogen hat. Das gehört zum Wesen seines neuen Weges, also dieses ganz enge und tiefe ineinander verwoben sein von Religion und Politik hat er aufgesprengt. Wir erleben es auch jetzt in der heutigen Zeit, besonders auch in den muslimischen Ländern, wie problematisch das ist, wenn Glaube und Politik einfach ineinander geworfen werden, in eins gesetzt werden. Da bleibt nämlich für jene, die einen anderen Glauben haben, wenig Raum, sich noch zu entfalten. Bei der Priesteraristokratie und den Pharisäern war es so, dass das beides ineinander gespielt hat. Das hängt ja auch mit der Theologie Israels zusammen. Das Land ist ihnen von Gott gegeben worden. Insofern hat das Land auch eine gewisse religiöse Komponente. Es zu bewahren, den Tempel zu behüten, das war ja Aufgabe der Könige von Israel von damals. Insofern, schreibt der Papst, muss man sich von einem Eilfertigen verurteilen, der damals Verantwortlichen hüten und sie nur bloß politisch zu betrachten. Denn in der bisherigen Ordnung war eben beides, das Politische und das Religiöse, nicht zu trennen. Das bloß Politische gab es so wenig wie das bloß Religiöse. Der Tempel, die heilige Stadt, das heilige Land mit seinem Volk, das waren keine bloß politischen Größen. Aber es waren auch keine bloß religiösen Wirklichkeiten. Immer dann, wenn es um Tempel, Volk und Land ging, waren das religiöse Fundamente der Politik und religiöse Konsequenzen im Spiel. Es ging darum, Ort und Volk zu verteidigen. Es war letztlich eine religiöse Angelegenheit, weil es um das Haus Gottes und das Volk Gottes ging. Von dieser für die Verantwortlichen Israels grundlegenden, zugleich religiösen und politischen Motivierung muss man freilich das spezifische Machtinteresse der Dynastie von Hannas und Kaiaphas unterscheiden. Faktisch hat dieses in die Katastrophe des Jahres 70 hineingeführt und gerade so das bewirkt, was zu hindern der eigentliche Auftrag war. Wenn ich mich recht erinnere, war bis zu der Katastrophe des Jahres 70, als der Tempel zerstört wurde, Jerusalem eingeäschert wurde, Kaiaphas jener, der mit Abstand am längsten hoher Priester war. Ich glaube, es waren fast 20 Jahre. Es war geradezu ein Konzern des Hannas und des Kaiaphas. Sie haben ziemlich gut verdient, dadurch, dass die Tempelwährung eine eigene Währung war, die bisherigen in der Welt üblichen Münzen, Scheine konnten nicht verwendet werden. Man musste die Tempelsteuer, die Tempelmünzen dazu benutzen. Den Kurs für den Tausch haben natürlich dann die hohen Priester festgelegt und ziemlich satt verdient. Ja, da merken Sie auch wieder, wie verhängnisvoll es ist, wenn Wirtschaft und Glaube einfach miteinander verwoben werden. Insofern gibt es in dem Todesbeschluss gegen Jesus eine eigentümliche Überlagerung von zwei Schichten, nämlich die rechtmäßige Sorge um den Schutz von Tempel und Volk einerseits und das eigensüchtige Machtstreben der herrschenden Gruppe andererseits. Es ist eine Überlagerung, die dem entspricht, was wir bei der Tempelreinigung schon festgestellt haben. Jesus kämpft dort einerseits gegen einen eigensüchtigen Missbrauch im Raum des Heiligen, aber die prophetische Gebärde und ihre Deutung im Wort reicht doch viel tiefer. Der alte Kult des steinernen Tempels ist zu Ende. Die Stunde der neuen Gottesverehrung in Geist und Wahrheit hat geschlagen. Der Tempel aus Stein muss abgebrochen werden, damit das Neue, der neue Bund mit seiner neuen Weise der Gottesverehrung kommen kann. Das bedeutet aber zugleich, Jesus selbst muss durch die Kreuzigung hindurchgehen, um als Auferstandener der neue Tempel zu werden. Dann kommt der Papst noch einmal zur Frage der Verflechtung bzw. der Entflechtung von Religion und Politik zurück. Jesus hatte in seiner Verkündigung und mit seinem ganzen Wirken ein nicht politisches Reich des Messias eröffnet. Und die beiden scheinbar bislang untrennbaren Wirklichkeiten, nämlich Religion und Glaube, voneinander zu lösen begonnen. Diese zum Wesen seiner Botschaft gehörende Trennung von Politik und Glaube, von Gottes Volk und Politik, war letztlich nur durch das Kreuz möglich. Nur durch den tatsächlichen restlosen Verlust jeder äußeren Macht, durch die radikale Entblößung des Kreuzes wurde das Neue Wirklichkeit. Erst im Glauben an den Gekreuzigten, den jeder irdischen Macht beraubten und so erhöhten, erscheint auch die neue Gemeinschaft, die neue Weise von Gottes Herrschen in dieser Welt. Das bedeutet wiederum, dass das Kreuz einem göttlichen Muss entspricht, also einem göttlichen Plan. Und dass Kaiaphas mit seiner Entscheidung letztlich zum Vollstrecker des göttlichen Willens wurde, auch wenn seine eigene Motivation unrein und nicht dem Willen Gottes gemäß war, sondern seinen eigenen Absichten gemäß. Es wurde in der Seelsorgesprechstunde kürzlich die Frage gestellt, ob denn nicht Judas Iskariot letztlich etwas Verdienstvolles getan hatte. Er hat ja den Willen Gottes mit befördert, nämlich die Auslieferung Jesu und damit das Heil, die Erlösung der Welt. Da haben wir genau wieder die gleiche Problematik. Kaiaphas hat das genauso getan. Der Papst schreibt, er hat eine eigene unreine Motivation gehabt. Aus der Tatsache, dass Gott auch unsere Widerspenstigkeit, unser Auflehnen gegen ihn in seine Heilspläne einbinden kann, dass er dadurch auch seine Pläne verwirklicht, soll man nicht schließen, dass die Leute das tun mussten. Das wäre ein ganz verhängnisvoller Fehler. Denn dann könnten sie ja bei jedem Bösen, das sie tun, sagen, naja, der liebe Gott wird schon gebrauchen können und ich mache mich jetzt da, indem ich andere Menschen ans Messer liefere, zum Vollstrecker des göttlichen Willens. Da muss man schon sehr aufpassen. Johannes hat dieses merkwürdige Ineinander der Vollstreckung von Gottes Willen und der eigensichtigen Blindheit des Josef Kaiaphas, Josef war übrigens der Vorname von diesem Herrn, ganz deutlich ausgesprochen. In der Ratlosigkeit der Ratsmitglieder, was man angesichts der von der Jesusbewegung ausgehenden Gefahr tun solle, hat er das entscheidende Wort gesagt. Ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Johannes hat diesen Ausspruch ausdrücklich als Wort aus prophetischer Eingebung, das Kaiaphas aus seinem Amtscharisma als hoher Priester und nicht aus dem eigenen heraus formuliert hat. Aus diesem Wort geht zunächst hervor, dass der versammelte Rat bis dahin von einem Todesurteil zurückgeschreckt ist. Er suchte nach Auswegen aus der Krise, fand aber keine. Erst ein theologisch motiviertes hohen Priesters, von der Autorität des Amtes her gesprochen, konnte ihre Bedenken zerstreuen und machte sie grundsätzlich bereit, für den Beschluss, Jesus zu töten. Dass Johannes das Amtscharisma des unwürdigen Amtsinhabers ausdrücklich als entscheidenden Punkt in der Heilsgeschichte anerkennt, entspricht dem von Matthäus überlieferten Jesuswort. Dort heißt es bei Matthäus 23,2: Auf dem Lehrstuhl des Moses sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles, was sie euch sagen, tut und haltet es, nach ihren Werken aber handelt nicht. Matthäus wie Johannes haben diese Unterscheidung gewiss auch der Kirche ihrer Zeit ins Gedächtnis rufen wollen, denn auch in ihr gab es den Widerspruch zwischen Amtsautorität und Lebensführung, zwischen dem, was sie sagen und dem, was sie tun. Der Inhalt der Prophetie des Kaiaphas ist zunächst durchaus pragmatischer Natur und hat von da aus für ihn eine unmittelbare Einsichtigkeit. Wenn man durch den Tod eines Einzigen und nur so das Volk retten kann, ist der Tod des Einzigen das geringere Übel und der politisch richtige Weg. Aber was zunächst bloß pragmatisch klingt und gemeint ist, reicht doch von der prophetischen Eingebung her eine ganz andere Tiefe. Jesus, der eine, stirbt für das Volk. Das Geheimnis der Stellvertretung leuchtet auf. Es ist der tiefste Inhalt der Sendung Jesu. Ich möchte aber noch kurz nochmal zurückkehren auf den Unterschied zwischen dem, was sie sagen und was sie tun. Der Lehrer von Papst Johannes Paul II., Max Scheler, hat einmal in seinen Vorlesungen, seinen philosophischen Traktaten Dinge gesagt, wo die Studenten dann später festgestellt haben, dass der Herr das gar nicht lebt. Dann haben sie ihn in der Vorlesung zur Rede gestellt und er hat gesagt, meine Herren, ich bin nur der Wegweiser. Aber gehen müssen Sie den Weg schon selber und ob ich ihn gehe, das müssen Sie mir selber überlassen. Das geht natürlich nicht. Als Pfarrer sich hinstellen, der Predigt, sagen, Freunde, so geht's, ihr müsst verzichten, müsst opfern, das und das habt ihr zu tun. Und dann sieht man, der Kerl lebt das gar nicht, der verlangt das nur von anderen. Sie stellen ihn zur Rede und sagen, sorry, ich bin nur der Wegweiser. Den Weg müsst ihr selber gehen. Sie merken, das ist natürlich eine völlige Unglaubwürdigkeit, die wir damit aufmachen. Und so kann es natürlich nicht gehen. Und so wird Glaube zum Hindernis. Das ist auch der Grund für den Glaubwürdigkeitsverlust der Kirche heute. Ich darf Ihnen den Segen geben. Es segne, heile und behüte Sie, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.